zu Folge 154 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir begrüßen euch zur letzten regulären Folge des Jahres 2023 und wollen heute nochmal über Fortuna Düsseldorf sprechen. Und das machen wir in der vollständigen Runde, das heißt, alle sind mit an Bord. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Ist eine Saisonrückblickssendung keine reguläre Folge? Diese Frage müssen wir wann anders beklären. Aber hallo zusammen.
Das klären wir am besten in der Folge selber. Da wartet die Antwort. hallo Tim.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Und hallo Moritz.
Guten Abend. Und ich möchte mich da jetzt auch dem Jan anschließen, weil ich ja sehr viel Schelte für meine ganzen versprochenen Sonderfolgen bekommen habe. Da lag jetzt schon so ein, wenn man ganz genau hingehört hat, lag da schon so ein kleines Versprechen auf eine weitere Folge dieses Jahr drin. Oder etwa nicht?
Die Termine sind eingetragen in unser aller Kalender. Jetzt kann nur noch die Technik versagen. Und wie wir das wissen, ist das nicht unwahrscheinlich, dass das eintritt im Laufe so einer Ansage. Wenn wir alle im selben Raum sitzen, bierselig auf die Hinrunde zurückblicken. Aber das ist ja noch Zukunftsgeplänkel. Erst noch knallharte Magdeburg-Kost, aber so knallhart war sie ja nicht. Nach hinten raus.
Aber Stoff zum drüber sprechen hat die Fortuna auf jeden Fall mal wieder zuverlässig geliefert. Also, dass man hier mal irgendwie über so ein relativ schnödes Spiel irgendwie zu reden hat, das war dann vielleicht mal in der letzten Woche so, aber dann ist halt irgendwie drumherum wieder so viel passiert. Also ich meine, dass jetzt irgendwie mal relativ wenig irgendwie rund um den Fußball selbst irgendwie los war und Fortuna dann halt einfach ein ganz normales 0-2 noch in 3-2 halt umbiegt, gilt ja schon eigentlich als ereignisarme Woche irgendwie in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl. Aber ja, umso schöner, dass wir dann vielleicht heute uns dann wirklich nur mal mit dem Fußball selber irgendwie beschäftigen werden. Und alles Weitere kommt dann eben in der jetzt schon mehrfach angesprochenen und versprochenen Folge.
Jetzt die lange gesuchte Konstanz vielleicht. Konstante Auf und Ab.
Von was?
Das konstante Auf und Ab und die konstanten gedrehten Spiele, da sehe ich schon sehr viel Konstanz. Das war ja in den letzten Jahren immer wieder ein Thema. Jetzt haben wir sie etwas anders als gewünscht, aber vielleicht hätten wir das präzisieren müssen.
Das Comeback als Konstante.
Mhm. Interessant.
Ja. Frühe Bestände auch. Mhm.
Über die Konstanz auf jeden Fall auch mal nach dem Spiel reden, ja.
Ja, ich glaube auch, dass das Thema kommt wahrscheinlich irgendwie dann nochmal ans Ende der Folge. Das kommt wahrscheinlich auch in der nächsten Folge dann nochmal auf den Tisch. Und das Thema Konstanz hat auch eigentlich direkt die Art und Weise, wie die Fortuna ins Spiel ging, absolut geprägt, weil es ging wieder mal darum, konstant irgendwelche Spieler von links nach rechts über das Feld zu schieben, auf ihre Positionen zu stellen, auf positionsfremde Positionen zu stellen und Ausfälle zu ersetzen. Das waren dieses Mal, also dann die speziellen kurzfristigen Ausfälle, Johannesson für den Appelkamp reinrotierte und Taka Uchino, der den erkrankten Gavuri ersetzte. Dafür wechselte dann Tim Oberdorf auf die Linksverteidigerposition und Uchino bekam wirklich nach langer Zeit mal wieder einen Startelf-Einsatz. Tim, wie hat dir das dann in den ersten Minuten denn gefallen? Weil ich finde, man kann schon eigentlich so eine kleine Zäsur ziehen, finde ich, bis zum Gegentreffer, oder?
Ja, also tatsächlich, man ist in dieses Spiel reingekommen mit einer völlig neuen, formierten Viererkette, die sich so nicht kennt. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, dass Oberdorf in der ersten Viertelstunde auf jeden Fall die größeren Freiheiten oder den größeren Wille auch zum Offensivspiel hat erkennen lassen, während Uchino da schon abgefallen ist und auch vielleicht wegen den Magdeburgern eher hinten gebunden war. Und ja, also wenn man jetzt mal vom dann folgenden Gegentor absieht, war das bis dahin von Oberdorf auf seiner komischen, nicht bekannten Seite doch ein ordentliches Spiel. Aber dann kommt halt dieser völlig weirde Gegentreffer.
Ja, ich fand es eigentlich auch erstmal ziemlich vielversprechend. Und das vergisst man, finde ich, leicht, wenn man sich dann irgendwie den Rest der Halbzeit irgendwie zu Gemüte führt, die ja wirklich dann furchtbar war. Aber bis eben dieses Tor fällt, hatte ich das Gefühl, das wird wieder genau das gleiche Spiel gegen Magdeburg, was wir jetzt schon mehrfach gesehen haben. Magdeburg hat den Ball, Magdeburg rennt an, wird aber nicht wirklich gefährlich und Fortuna sticht dann ein-, zweimal nach vorne und wird dann halt eben gefährlich. Und das tun sie ja dann eben auch in der achten Minute. Es gibt halt diese etwas weirde Position von Vincent Vermey, der weit links zur Eckfahne halt irgendwie getrieben wird, dann irgendwie noch eine Flanke reinbringt. Der Magdeburger Keeper lässt die dann fallen. Übrigens nicht der erste Fehler so in dem Spiel der Magdeburger und nicht der einzige Fehler speziell von Reimann im Tor bei den Magdeburgern. Das war ja wirklich teilweise wieder vogelwild, was sie da alles angeboten haben. Der Ball prallt dann halt zurück in Richtung Elfmeterpunkt und da steht Schinter Appelkamp völlig blank. Und ich glaube, wenn er da die Innenseite nimmt, auch wenn der Ball halt schwer zu nehmen ist, aber dass er halt mal ein Volley mit der Innenseite ganz gut aufs Tor bekommen kann mit seiner Technik, sehen wir dann ja auch in der zweiten Halbzeit irgendwann. Er schaltet sich aber dagegen, nimmt halt den Vollspann und drischt den irgendwo in den Fangzaun. Riesenchance, da kann man wirklich mit 1-0 in Führung gehen. Das ist halt eben diese eine Chance, die du hast. Und ja, wie gesagt, ich fand es wirklich vielversprechend in dem Augenblick, weil es wieder so aussah, dass Fortuna das halt unter Kontrolle hat und ja, einfach da ist und lauert, wenn Magdeburg irgendwas anbietet. Und die bieten halt einfach immer irgendwas an. Ja, was mir sonst noch aufgefallen ist, war, dass im Gegensatz zum Spiel gegen Kiel das zentrale Mittelfeld insgesamt einfach deutlich verbessert war in den ersten Minuten. Also das hat mit Tanaka, Appelkamp, Engelhardt gut funktioniert. Das sah teilweise wirklich relativ ansehnlich aus, aber eben halt nur bis zu diesem komplett verrückten Gegentreffer. Auch da eigentlich total unnötig, wie man das hergibt. Man hat eine 3-auf-3-Situation, einen Konter. Felix Klaus treibt den Ball in die, auf den Strafraum der Magdeburger zu, hat keinen unmittelbaren Gegnerdruck, kann wirklich alle Entscheidungen treffen, kann es sich komplett aussuchen, was er macht und spielt dann da wirklich einen furchtbaren Fehlpass. Direkt im Gegenzug schlagen die Magdeburger im Umschalten den Ball dann halt auf den rechten Flügel und Bockhorn bolstern dieses Ding von der Seitenlinie halt irgendwie an Kastenmeier vorbei und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der das auf gar keinen Fall so wollte, ne? Dass der den auf jeden Fall reinflanken wollte.
Obwohl, nein, ich glaube auch nicht, dass er so wollte, aber tatsächlich habe ich jetzt nicht sämtliche YouTube-Kanäle des ersten FC Magdeburg durchgeklickt, aber der Reporter im Fernsehen hat gesagt, er hätte wohl dieses Jahr genau so ein Ding schon mal gemacht. Da ist man natürlich dann am Zweifeln, wenn es das zweite Mal so passiert, so viel Glück kann man doch gar nicht haben, weil wir sind ja gerade mal 17 Spieltage vorbei, aber nein, also es war glaube ich, als Flanke gedacht.
Also ganz ehrlich, bei Magdeburg überrascht mich mittlerweile überhaupt nichts mehr. Die können easy so viel Glück haben. Das ist jetzt ja wirklich auch innerhalb von 10 Tagen das zweite Mal, dass die so ein komplett krummes Ding aus 45 Metern von der Seitenlinie halt irgendwie da reinstolpern. Ehrlicherweise überrascht mich das irgendwie nicht so wirklich. Und ich glaube wirklich, dass er das nicht wollte. Man sieht es halt irgendwie auch an der Mimik nach dem Tor und so ein bisschen Körperhaltung, Fußstellung und so. Ich glaube nicht, dass er das wirklich will. Aber sieht halt ganz geil aus, auch weil der halt irgendwie gar kein richtiger Drall irgendwie am Ball ist, ne? So kein Effet, sondern der bolzt dann halt einfach geradeaus irgendwie ins Tor. Und ich weiß nicht, Jan, müssen wir da Kastenmeier einen Vorwurf machen?
Ich finde es gerade im Hinblick auf das erste Spiel gegen Magdeburg schon interessant zu sagen, dass Nimczycki den nicht kassiert hätte, weil er nämlich, wie ja zu sehen war, beim 1-0 der Magdeburg im DFB-Pokal eher mal auf der Linie stehen bleibt und dann hätte er ihn halt gehabt. Kastenmeier macht ja kurz bevor der den Ball tatsächlich dann tritt, schon diesen Schritt raus, die Flanke antizipieren und das ist genau der Schritt, der ihm dann fehlt. Es sieht halt doof aus. Es ist, wenn man so ein Ding kassiert, würde ich sagen, hast du als Torwart schon immer mal deine Aktien im Spiel. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht der große Fehler ist, nachdem es aussieht. Ja, es ist, glaube ich, ein Fehler, aber vielleicht nicht der krasse Patzer.
Aber insgesamt muss man schon sagen, dass da die linke Abwehrseite auch nicht sehr sortiert aussieht. Also Bockhorn hat ja da unendlich viel Platz. Also da kannst du ja einen Bus wenden. Und das wäre auch eine gefährliche Flanke geworden, weil er so viel Platz hat. Ja.
Aber das ist ja meine Frage, weil ich habe ja, deswegen habe ich bisher geschwiegen, erst zur zweiten hat es eingeschaltet, clever wie ich bin, im Gegensatz zu euch. Das, was Tim sagt, das mit dem Buswenden, das ist mir in der zweiten Halbzeit sehr stark aufgefallen. Da hätte man ganze Busflotten über dieses Spiel wenden können. War das in der ersten Halbzeit auch schon der Fall oder hat sich das erst im wilden Teil des Spiels, in den zweiten 45 Minuten so ergeben?
Kommt drauf an, von welcher Hälfte des Platzes du sprichst. Also was sehr auffällig war, dass irgendwer wohl die Losung ausgegeben hat, Magdeburg erst ab der Mittellinie anzugreifen. Und der Einzige, der das nicht ganz verstanden hat und auch ständig irgendwie seine Mitspieler in der ersten Halbzeit dazu animieren wollte, ein bisschen höher anzugreifen, war Vincent Vermey, der da auf verlorenem Posten war. Also glaube ich, auch der Grund, warum ich in der Halbzeit so hoffnungslos auf dieses Spiel geblickt habe, weil ich gedacht habe, ja, okay, die greifen erst ab der Mittellinie an, weil das andere ist sehr laufintensiv und die sind einfach platt, so. Genau. So sah es halt in der ersten Halbzeit sehr, sehr häufig aus.
Ja, ich fand eigentlich auch, also ich glaube, dieser Plan in dieses Spiel, also das konnte man wirklich super, super deutlich sehen, dass halt der Plan war, wie halt auch, glaube ich, mehr oder weniger die letzten Spiele gegen Magdeburg, dass man halt einfach umschalten wollte. Und dass man gesagt hat, hier, die Magdeburger, die werden uns bespielen, die werden das mit einer gewissen Qualität machen, aber die werden halt eben, haben halt eben auch diese Qualität, dass ohne Fehler zu machen, haben sie halt eben nicht. Und wir stehen halt sicher, wir stehen an der Mittellinie und können dann halt irgendwie eben immer wieder umschalten, sodass dass man mit diesem Plan da reingeht, speziell wenn man weiß, dass die Mannschaft wahrscheinlich komplett auf dem Zahnfleisch geht. Ne? Also ich glaube, wenn man sich vor dem Spiel angeguckt hat, wer da alles auf der Bank sitzt und wer da vor allen Dingen irgendwie alles nicht mehr sitzt, kann man sich ja auch vorstellen, wie fit wahrscheinlich die Elf sind, die man halt mehr oder weniger gezwungen hat, dann irgendwie noch von Anfang an spielen zu müssen. Die waren wahrscheinlich wirklich ziemlich durch und könnte jetzt ja auch die These aufstellen, dass es wirklich irgendwie für 90 Minuten mit voller Kapelle und voller Kraft spielen halt einfach nicht gereicht hat und dass die Mannschaft das ziemlich genau gewusst hat. Weil, genau wie Tim das sagt, Vermey war halt der Einzige, der halt irgendwie immer wieder gefordert hat, dass man halt vorne drauf gehen soll. Hat aber dann eben sonst keiner gemacht. Der Rest hat wirklich an der Mittellinie abgewartet. Und das war dann wirklich spannend zu sehen, weil Magdeburg eigentlich ziemlich in Ruhe den Ball laufen lassen konnte. Reimann stand dann meistens immer so 30, 35 Meter vorm Tor, wie wir das sonst vielleicht mal von Kastenmeier kennen. Also die haben sich da wirklich in aller Ruhe die Bälle zugespielt, haben immer mal wieder angegriffen. Fortuna hat dann auch gar nicht mehr richtig, wenn sie mal die Bälle erobert haben, auch nicht umschalten können, weil man da auch sehr, sehr ängstlich agiert hat. Also man hat wirklich dann auch einfach, glaube ich, das restliche Spiel in der ersten Halbzeit nicht eine weitere Torchance, sondern wenn, wurden halt die Magdeburger gefährlich. Man konnte wirklich sehen, dass da auch kaum jemand dabei war, der wirklich was versuchen wollte. Tanaka und Kastenmeier waren eigentlich bis zur Halbzeit die einzigen, die wirklich auch mal Bälle gefordert haben. Ne? Also ich glaube, bei allen anderen konntest du sehen, dass die froh waren, wenn sie den Ball nicht hatten und wenn der Ball nicht in ihrer Nähe war. Da ist wirklich gar nichts passiert und viel hatte das, glaube ich, auch damit zu tun, dass halt einfach die Außenverteidigerpositionen mit dem Ball nach vorne halt einfach komplett wirkungslos waren, dass da halt einfach überhaupt kein vernünftiges Flügelspiel halt stattgefunden hat. Oberdorf auf der Linksverteidigerposition, das ist, glaube ich, eine Sache, das kann man machen, wenn man ja, wenn man halt eben sehr, sehr tief steht, wenn man im besten Fall ein Ergebnis verteidigen möchte. Und ja, Uchino, ich weiß nicht, ob jetzt der Moment ist, wo wir nochmal länger über ihn reden oder ob wir das vielleicht in der Halbzeit machen, wo er dann ausgewechselt wurde. Aber der konnte leider eben auch gar nicht auf sich aufmerksam machen. Und das war im Spiel nach vorne. Speziell war das leider einfach gar nichts.
Ja, zwei Ergänzungen dazu noch. Also so werden wir die Viererkette toi toi toi, wenn alle fit sind, wahrscheinlich auch nie wiedersehen, wie wir sie gegen Magdeburg jetzt gesehen haben in der ersten Halbzeit. Und zweite Anmerkung, ich hatte zwischendrin irgendwie so Mitte der Halbzeit, so um die 20. bis 25. Minute, hätte ich gerne mal mitgestoppt, wie ewig lange da Fortuna nicht im Ballbesitz war. Also das war schon krass, wie Magdeburg sich da seelenruhig die Bälle hin und her geschoben hat.
Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich, ob du mir da zustimmst, Tim, vielleicht auch wirklich das erste Mal, dass wir das in dieser Saison gesehen haben. Oder dass halt einfach eine Mannschaft, genau wie du sagst, halt im Grunde minutenlang den Ball da halt irgendwie kreiseln lässt und Fortuna halt nicht mal irgendwie die Anstalten macht, da halt irgendwie mal zwischenzugehen oder selber den Ballbesitz zu bekommen.
Ja, es wäre ja alles nicht so bedenklich gewesen, wenn man halt mit einer Führung im Rücken das Magdeburg hätte machen lassen, weil wirklich gefährlich sind die ja auch kaum noch geworden. Aber man hat halt 1-0 zurückgelegen und das hat mich zur Halbzeit so negativ gestimmt.
Ja, und gefährlich werden sie dann ja schon irgendwie dann nochmal in der 37. Minute, wo sie nämlich dann halt eine dieser Unsicherheiten, die man dann halt wirklich auch sehen konnte, dass die bei der Fortuna drin waren, die hat dann wiederum Magdeburg ausnutzen können. Fortuna ist dann mal in einer der seltenen Phasen im Ballbesitz, schafft es dann auch mal gerade irgendwie über die Mittellinie. Jamil Siebert hat den Ball im Aufbau und leistet sich dann da einen echt bitteren, krassen Stockfehler, den man selten von ihm gesehen hat. Muss er sich natürlich irgendwie ankreiden lassen. Auf der anderen Seite sieht man halt einfach auch, dass es ganz klar aus einem Missverständnis mit Uchino halt hervorgeht. Ne? Also Siebert will den Ball rechts raus auf Uchino auf Höhe der Mittellinie oder kurz hinter der Mittellinie spielen und im Augenblick, wo er den Pass ausführen will, kommt Uchino ihm, glaube ich, gerade irgendwie entgegen, obwohl er denkt, dass er tief geht. Er tritt dann halt so halt neben den Ball. Magdeburg schaltet halt sofort um, hat da unfassbar viel Platz und du kriegst es dann noch eigentlich nicht mehr verteidigt. Also es ist ein bisschen ärgerlich. Engelhardt sieht dann noch kurz so aus, als ob er Castaños vielleicht abdrängen könnte, aber der setzt sich dann letztendlich mit seiner Physis durch. Er läuft dann diesen Ball, den Condé in die Tiefe spielt. Also was für ein Ball übrigens auch von Condé. Also das ist echt ein Genuss, wie er den mit dem Außenriss da in die Tiefe spielt. Kann man auch mal kurz anmerken. Wird dann halt quergelegt und steht 2-0. Und ich glaube, spätestens da hatte ich halt den Kaffee komplett auf und wirklich nicht mehr allzu viel Hoffnung.
Ja, und dann, wie gesagt, das, was bis zur Pause passiert, kann man dann vielleicht nennen, man verlagert das Spiel nochmal Richtung Magdeburger Tor, weil also dieses Gestochere da in der 42. würde ich jetzt nicht als Abschluss werten, kommt dann in den Statistiken doch in die Abschlüsse. Zur Halbzeit stehen da 4-3 Schüsse und zwei davon von Magdeburg haben gesessen. Was ganz interessant ist, dass dann von den 32 Torschüssen, die die Statistik ausweist, nur 7 in der ersten Halbzeit waren und die zweite Halbzeit völlig anders abgelaufen ist. Und ja, keine Ahnung, ist es Magdeburg, die da in der zweiten Halbzeit so viel anbieten, die möglicherweise das machen, was Fortuna von Anfang an gehofft hat, also da so ein bisschen wild ins Messer laufen? Ist es der frühe Anschlusstreffer, der Magdeburg aus dem Konzept bringt, oder hat einfach die Halbzeitansprache von Daniel Thun gesessen? Ich habe keinen Schimmer.
Ich habe mal eine Frage, ich muss dazu sagen, ich habe die ersten 25 Minuten im Sportschau-Radio hören können. wo natürlich ich erstmal mir die Frage gestellt habe, werden wir gegebenenfalls am die stelle ich mir immer noch, weil ich das Spiel dann nicht gesehen habe, werden wir einfach auf die letzte Folge gegen Magdeburg verweisen können, wenn man hören möchte, wie das Spiel gegen Magdeburg lief. Aber vor allem ist meine Frage, weil das in diesem Sportschau-Kommentar doch hin und wieder durchkam, weil ich, während ich diesen Kommentar hörte, ich so Bilder vom Spiel gegen Kiel vor mir sah, wo einfach völlig offensichtlich war, dass wenn weder Jonan Niemetz noch Dennis Jastrzemski auf dem Platz stehen, dass das Tempo einfach auch komplett fehlt bei den Versuchen auch. Und es klang wieder so, wenn der Kommentator dann irgendwie mal sagte, ja, und jetzt mal über die linke Seite mit Zollis und dann wurde es zu langsam. Oder das Gleiche über die rechte Seite. Ich glaube, er hatte auch Probleme, Uccino und Appelkamp auseinanderzuhalten. Aber so generell klang das so wie das, was ich beim Kiel-Spiel auch so frappierend fand, dass man es nicht geschafft hat, das Tempo irgendwie ins Spiel zu bringen und vor allem dann auf den Außen. War, ja, oder war einfach niemand aus der Mannschaft auf der Höhe und es lag nicht an Geschwindigkeit?
Also, wenn ich darauf antworten kann, dann nur mit der kleinen Einschränkung, dass ich das jetzt nicht so direkt mit dem Kiel-Spiel vergleichen kann, weil ich da das wiederum nur als Zusammenfassung gesehen habe. Aber es war jetzt tatsächlich so und deshalb glaube ich auch, dass Fortuna so weit in der eigenen Hälfte auf Magdeburg gewartet hat, dass Zollis, finde ich, schon ein gutes Spiel gemacht hat. Aber man hat halt einfach gemerkt, dass da ein Mitspieler auf der Seite, also die Außenverteidiger halt einfach gefehlt haben. So, und es geht dann vielleicht besser, überfallartig Magdeburg zu überraschen, wenn gar nicht mehr so viele Spieler von Magdeburg hinter dem Ball sind. Aber wenn man selber das Spiel machen möchte, dann hilft es ja, wenn die Außenverteidiger mitmachen. Und das war einfach an dem Tag nicht so möglich, wie das vielleicht mit einem Zimbo und vielleicht auch Gavuri gewesen wäre.
Und das hatten wir ja auch gegen Kiel schon konstatiert, ne? dass der Punch über außen fehlte, dass das nicht überlaufen worden ist und so weiter und so fort.
Genau.
Also das würde ich, könnte man schon eine Ähnlichkeit sehen. Auch wenn natürlich das Spielermaterial anders war. Ne?
Es kann ja auch einfach halt alles gerade zur selben Zeit
Ja, es wurde von euch ja ein bisschen auch angesprochen, dass man irgendwie vielleicht so ein bisschen lauern wollte quasi. Aber das funktioniert ja nicht, wenn man nicht nur nicht den Punch hat, weil die Verteidiger vielleicht ein bisschen defensiver sind, weil entweder nicht besonders viel gespielt, Uccino, oder nie auf dieser Linksverteidigerposition gespielt, Oberdorf. Aber wenn man sich so weit zurückzieht, deswegen finde ich es irgendwie seltsam und deswegen finde ich diese beiden Wechsel, die ja jetzt kommen, irgendwie total nachvollziehbar und das aus diesen 25 Minuten Sportschau plus das, was ihr jetzt gerade erzählt habt, dann verstehe ich die Herangehensweise nicht. Oder gab es einfach keinen? Oder,
also, ja. Also die Frage ist ja so ein bisschen bei Jastrzemski und Niemiec auch, ob die halt 90 Minuten Gas gegeben hätten. So. Es ist halt immer schon cool, solche Spieler bringen zu können zur zweiten Halbzeit. Natürlich ist es blöd, wenn es dann 0-2 steht, aber einfach, weil die einfach mit enormer Geschwindigkeit kommen und gegen Gegenspieler im Zweifel spielen, die schon 45 Minuten in den Knochen haben. So. Und es hätte ja auch einfach anders laufen können. Also es hätte auch 0-0 zur Pause stehen können. Das wäre bei den 4-3 Schüssen durchaus möglich gewesen. Vor allem, wenn man den Bockhorn-Schuss jetzt mal als so halbes Glückstor wertet. Von daher.
Ich glaube, gerade wenn du halt irgendwie reingehen willst ins Spiel und halt abwarten willst, und das war ja scheinbar der Plan. Das war scheinbar ja auch so sehr der Plan A, dass man ehrlicherweise auch keinen Plan B irgendwie so richtig hatte. Also vor allem nicht in der ersten Halbzeit. Mich hätte wirklich interessiert, was man halt der Mannschaft vorher gesagt hat, was man macht, wenn man in Rückstand gerät. Und eventuell ist es sogar so gewesen und dann wäre es wirklich jetzt im Nachhinein mit dem stehenden Ergebnis ein absoluter Geniestreich. Also wenn wirklich das Trainerteam der Mannschaft gesagt hat, wenn ihr zurückliegt, wir bleiben bei unserem Plan. Magdeburg wird trotzdem irgendwann was anbieten. Wir wissen das ja, genau. Wir werden weiter, selbst bei, wenn wir zurückliegen, werden wir weiter kontern. Bleibt ruhig. Wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Wenn das gesagt wurde, dann ist es wirklich ein absoluter Geniestreich gewesen, weil ich glaube, dass wir dann als Fans in so einem Moment halt nicht die Ruhe haben, per Gedankenübertragung der Mannschaft zu sagen, bleibt ruhig, ganz ruhig, nicht über die Mittellinie gehen, so ist, glaube ich, klar. Ich finde diesen Ansatz, dass man halt so in das Spiel erstmal von vornherein reingeht und abwarten will, absolut nachvollziehbar, finden wir, glaube ich, alle. Und dass du dann da nicht Jastremski auf die Linksverteidigerposition stellst, finde ich auch absolut nachvollziehbar, sondern dass du halt sagst, okay, Oberdorf muss sowieso spielen an dem Tag, und dass man dann halt sagt, okay, jetzt geben wir halt irgendwie Taka Uchino irgendwie nochmal die Chance. So, ich meine, der ist Rechtsverteidiger, wir brauchen einen Rechtsverteidiger, der weiß, wie man diese Position zu spielen hat. Es ist Not am Mann, so, dann nicht noch irgendwie jemanden auf eine Position stellen mit Jastremski, die nicht seine erste ist, so, sondern dass man dann irgendwie dann einfach darauf vertraut, dass, wenn man schon diese Viererkette hat, dass man zumindest drei Spieler halt auf ihrer stärksten Position in dieser Viererkette hat, finde ich absolut nachzuvollziehen. Und ich glaube auch, der Gedanke, Niemetz von vornherein zu bringen, finde ich, wenn wir jetzt mal so Ermüdungsparameter, da wird ja dann auch das Trainerteam letztendlich genau diese Datenpunkte halt haben, um zu wissen, ob man Klaus, Zolles und so weiter hätte starten lassen sollen. Aber sonst ist doch eigentlich total logisch, finde ich auch, dass man Niemetz auch nicht von Anfang an reinbringt, auch wenn vielleicht ein bisschen das Tempo zuletzt gefehlt hat, weil man einfach sagt, ja, wir lassen halt einfach unsere Stammspieler spielen und bringen halt eben mit Niemetz halt eben noch diesen Punch-Spieler von der Bank. Das hat doch eben auch schon tausendmal funktioniert, und in der Startelf hat ja auch Niemetz meistens nicht so gute Leistungen gezeigt, und weiß ich nicht, wenn es dann schiefgegangen wäre, hätte ich auf jeden Fall auch gemeckert, glaube ich, wenn man halt einen Niemetz anstatt einen Klaus halt starten lässt. Also ich finde es nachvollziehbar.
Voll. Aber wenn dieser Ansatz, den ich bei euch so ein bisschen rausgehört habe, von wegen, das ist so ein bisschen abwarten und dann lauern auf Umschaltsituationen, dann finde ich, könnte ein Tempospieler auch von Anfang an durchaus Sinn machen.
Ja.
Aber ich möchte noch kurz sagen, Tune hat ja dem quasi schon widersprochen, was du gerade hier als Theorie in den Raum gestellt hast. Lude hat ja gesagt, dass er sich, finde ich auch ein bisschen witzig, dass er sich mit seinem Trainerteam quasi ein bisschen mehr Solidarität von seiner Mannschaft wünscht, weil er keinen Bock mehr hat, alle nach 15 Minuten schon alles, was man sich in der Woche ausgedacht hat, wieder über den Haufen schmeißen zu müssen, sondern er hätte schon gerne mal, dass so ein Matchplan dann durchgezogen wird und es mal funktioniert und man dann nicht noch die Extraarbeit, um zu reagieren, machen muss.
Aber geht es denn da nicht speziell einfach darum, dass man einfach gerne mal den Plan A und nicht den Plan B spielen würde? Weil, ja, ich meine, kann ich halt auch verstehen, dass es einfach super nervig ist, wenn du halt irgendwie die ganze Woche übertüftelst. Und dann kannst du halt immer nach der Anfangsviertelstunde sagen, alles klar, Leute, jetzt halt Plan B, wisst ihr ja. So, dass das halt irgendwie richtig nervig ist, kann ich auch verstehen, weil es ist jetzt, ich weiß nicht, zum wievielten Mal Fortuna halt in den ersten 15 oder ersten 15 Minuten plus X halt irgendwie in Rückstand geraten. Das ist halt einfach super nervig.
Aber schön, wenn so ein Plan B dann trotzdem aufgeht, weil, wie gesagt, ich hatte die Hinrunde, also ich hatte quasi so mein Hinrundenfazit schon zur Halbzeit gemalt. dann kam eine Reaktion der Mannschaft, die ja auch einfach nach dieser bisherigen Verlauf der 16 Spiele vorher einen eigentlich auch nicht mehr so überraschen dürfte, aber mich hat er trotzdem überrascht.
Also das ist, lass das doch bitte mal aus meiner Perspektive erzählen, weil ich habe die erste Halbzeit ja gar nicht gesehen. Ich komme zur zweiten Halbzeit nach Hause, sehe, es steht 0-2. Aber dann setze ich mich natürlich trotzdem hin, auch wenn ich
vielleicht besser ist.
Kreppel ich unbedingt mehr. Das Spiel ist ja noch nicht verloren. Es ist die Fortuna in Magdeburg. Weil Magdeburg, da weißt du auch, da kann alles noch schön schief gehen. Schauen wir mal. Und dann ist ja nach kürzester Zeit das nochmal interessanter geworden, weil ja innerhalb von nicht mal einer Minute plötzlich ein Türchen bei der Fortuna auf dem Anzeigetäfelchen stand.
Ja, und da ist, glaube ich, ein Faktor, den man da auf jeden Fall nennen muss, genau das, was Moritz angesprochen hat. Du hast ja mit Niemetz und mit Jastrzemski auf jeden Fall ganz, ganz schnell eine ganz andere Wucht auf den beiden Flügeln. Auch Oberdorf, der dann halt die Seite wechselt, kann sich sofort in den ersten 20 Sekunden zweimal besser einschalten nach vorne, als er das halt in den ganzen 45 Minuten vorher getan hat. Und dann kommt dir halt, glaube ich, noch zusätzlich zugute, dass halt Magdeburg auch einfach nicht richtig auf dem Platz ist, ne? Also das ist ja wirklich furchtbar, wie weit die da teilweise von den Leuten halt wegstehen in den ersten Sekunden nach der Halbzeit und leitet dann eben auch so, auch diese Phase ein, von der Jan halt gesprochen hat, nämlich dass einfach überall auf dem Platz halt ständig dieser Platz, wo man halt eben Busflotten drin wenden kann, irgendwie da ist. Und die Fortuna nutzt das dann halt einfach wunderbar aus. Oberdorf schlägt halt eine Flanke rein, die wird dann nochmal rausgeköpft. Dabei kommt dann zu Engelhardt, der den Ball dann irgendwie nochmal heiß macht. Und Abelkamp macht das halt richtig stark, dass er da so schnell reagiert, den Ball sofort in die Mitte legt. Und Vermey hat dann da auch wenig Mühe, weil er ja von seinem Gegenspieler halt irgendwie auch nicht so gedeckt wird, wie er halt eigentlich gedeckt werden sollte, glaube ich.
Und was sich danach entwickelt, also man erahnt ja schon, dieses 2:1, das ist ein Satz, der ist so offensichtlich, dass man ihn, natürlich ist das, spielt das der Fortuna in die Karten, dass die da halt schnell das 2:1 machen. Natürlich ist das scheiße für Magdeburg. Ja. Der psychologisch wichtige Moment, direkt nachdem man vom Trainer angebrüllt worden ist in der Halbzeit, sofort einen rauszuholen. Und was dann folgt, ist ja eine zweite Halbzeit. Ich möchte nur mal das erste Wort jeweils meiner Notizen vorlesen bis zum Abpfiff. Ja, also nach diesem 2:1. Freistoß, Riesenchance, langer Hafer, Katastrophenabstoß, Riesenchance, gute Rückeroberung, Freistoß, Riesenchance, schöner Konter, Wahnsinnsplatz, guter Ball, Riesenchance, Ballverlust, Ecke, Zollis, Device, Ecke, Megachance, Ecke, nochmal Riesenchance, Querlatte, Chance, vorbei. Das fasst das eigentlich Publikum, alles zusammen.
Das, liebes Publikum, ist, warum wir, deswegen können wir die Spieler so gut analysieren, mit der Fachsprache immer unsere Aufzeichnungen.
Ich habe irgendwann mal angefangen, das Riesenchance zu variieren. Eine Megachance eingebracht.
Megachance gibt es auch zwischendurch, ja.
Aber so war es. Es war halt einfach völlig irre, was dann passierte. Es war halt auch klar, das geht nicht unentschieden aus. Entweder dreht die Fortuna dieses Spiel oder sie verliert mit 2 Toren Unterschied.
Genau, aber es hätte halt auch ein 4:5 werden können.
Nee, das stimmt auch. Ja, aber am Ende hätte man es dann gedreht.
Aber es ist halt wirklich, finde ich, so eine Halbzeit, wo man halt am Ende halt überhaupt gar kein Gefühl dafür hat, was irgendwie ein einigermaßen gerechtes Ergebnis irgendwie gewesen wäre. Ne? Also die Fortuna ist in der zweiten Halbzeit halt klar besser, hat einfach auch klar mehr Chancen. Aber wenn die Magdeburger sich halt ein bisschen cleverer vor der Kiste anstellen, dann gewinnen die das Spiel halt einfach trotzdem. Und beide Teams sind ja einfach so vogelwild und halt so sehr hinten offen, da fällt es einem halt irgendwie wirklich schwer, finde ich, irgendwie so einen vernünftigen Griff halt irgendwie zu bekommen, um halt dieses Spiel zu beschreiben. Und ja, Jan ist da wahrscheinlich mit seinem Megachance von hier Name einsetzen und dann Megachance von hier andere Namen einsetzen irgendwie wahrscheinlich echt am nächsten dran.
Ja, also neben den zwei weiteren Toren, die wir gleich besprechen werden, gibt es ja auch noch zwei Alu-Treffer von Fortuna, also alles geboten in der zweiten Halbzeit. Ich gönn's dir ja, Jan, dass du die richtigen 45 Minuten ausgewählt hast.
Ich gönn's mir auch.
Ja, was wollen wir denn nochmal? Wer hat euch denn, sag ich mal, bei diesem Vogelwild, müssen wir jetzt vielleicht gar nicht mehr mit der Abwehr anfangen, wer hat euch denn von den Offensivakteuren gut gefallen? Also ich fand, Zollis hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit.
Ja, aber das ist ja so ein Spiel, wo ich mir denke, natürlich sehen da halt Offensivakteure gut aus. Da würden wir beide gut aussehen, Tim, weil die halt mega viel Platz hatten. Ja, ich frage mich halt eher, woran lag, also das, was du schon mal angesprochen hast, woran lag das denn? Dass da halt beide Mannschaften sich gedacht haben, Räume dicht machen ohne uns heute. Ja, das ist schon, also an Kraft vielleicht tatsächlich nach der Saison, nach den ganzen Verletzungen. Magdeburg scheint das auch irgendwie in der DNA zu haben. Die haben da irgendwie nicht so Bock drauf, glaube ich, insgesamt. Aber gut, bei der Fortuna hat man es auch die Saison auch leider gesehen, dass obwohl man ja die Gegentore immer noch in einem guten Rahmen gehalten hat, aber richtig solide hintenrum war das ja auch nicht. Gibt's da, hat da einer von euch irgendeine Erklärung für?
Ja, ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen diese Mischung aus, dass Magdeburg das halt einfach so spielt und die das ja auch so spielen wollen. Ne? Also ich glaube schon, dass die sich natürlich hinterher hinsetzen und sagen, das hätten wir irgendwie an ein paar Stellen halt irgendwie cleverer machen können, natürlich. Aber an sich, aber dass du da, glaube ich, an sich für jeden Ball, den du halt lang hinten rausschlägst, irgendwie 2 Monatsgehälter in die Mannschaftskasse halt irgendwie zahlen musst, das ist irgendwie schon mal das eine. Und dass du halt zum anderen das wirklich, glaube ich, auch so willst, dass du halt 6, 7, 8 Spieler konstant, wenn du den Ball hast, halt irgendwie in die gegnerische Hälfte halt in Richtung Strafraum bringst, auch wenn du führst. So, das ist so gewollt. Und das rechnen die halt einfach eben mit ein. Und ja, und bei Fortuna ist es dann halt auch so, dass man einfach was riskieren muss, dass man halt auch das weiß, stimmt, okay, ja. Mit diesem Abwarten, das geht halt irgendwie bis zu einem gewissen Grad gut, aber halt irgendwie auch nicht so sehr. Und wir setzen jetzt halt einfach darauf, dass wir halt unsere schnellen Spieler mit Jastremski und Niemetz halt irgendwie in einsetzen. Gerade Jastremski soll halt ja dann irgendwie auch wirklich viel und weit nach vorne schieben und das macht er ja wirklich dann auch klasse, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er halt in einer schwierigen Situation bei einem Rückstand dann als Linksverteidiger wirklich halt Wege macht von Eckfahne zu Eckfahne und dann wirklich auch ganz selten mal out of position ist, so, sondern dass er dann halt wirklich immer schafft, also auch wenn er dann vielleicht nicht 90 Minuten spielt, aber diese 45 Minuten geht er dann halt einfach diese Wege mit seinen Vollsprints nach vorne und nach hinten. Und dass du halt einfach auch sonst, du hast natürlich dann mit Tanaka, mit Appelkamp viel spielerische Qualität halt auf dem Rasen und Zoll ist, klar, der hat dann halt Platz und genau wie Tim sagt, der macht halt wirklich auch ein gutes Spiel, trifft vielleicht irgendwie ein, zwei Mal irgendwie auch nicht die beste Entscheidung, also auch schon vor dieser Szene, über die wir gleich bestimmt nochmal kurz sprechen müssen, auch ein bisschen unglücklich, aber ist halt irgendwie einfach so ein Faktor und ich glaube, es fällt halt einfach Magdeburg sehr, sehr schwer, wenn dann halt irgendwie so ein Spiel halt irgendwie einmal so eine richtige Schwungmasse halt irgendwie bekommt. Ne? Also wenn das dann irgendwie einmal richtig losgeht, da haben die einfach dann nicht die Mittel dazu, da mal den Fuß halt irgendwie auf den Ball zu stellen und zu sagen, so Leute, jetzt machen wir mal ganz ruhig, jetzt schlage ich hier mal einen langen Flugball, keine Ahnung, hinten ins Aus und dann sortieren wir uns. Und dann, keine Ahnung, bilden wir hier 2 Viererketten und laufen dann halt irgendwie vor unserem Strafraum an. Das machen die halt nicht. Und ja, wenn du dann halt irgendwie ein bisschen nervös wirst, gerade an Magdeburger Stelle, dann hast du halt als Fortuna Düsseldorf eben die Leute, die halt in diese Räume dann halt irgendwie reinspielen können. Und ja, so kannst du es dann halt einfach so gefährlich machen.
Und die Fortuna nutzt halt die Fehler aus, die Magdeburg nicht nutzt. Und bei beiden Toren, die ja jetzt fallen, gehen ja ein größerer und ein sehr viel größerer Fehler von Magdeburg voraus.
Aber ich möchte auch betonen, das 2:2, die doppelte Vorarbeit von beiden Außenverteidigern. Also da merkt man auch, was sich im Spiel der Fortuna in der zweiten Halbzeit halt einfach wirklich geändert hat. Dass Jastremski natürlich an der Linie hin und her wetzt und Kilometer macht, das war klar. Aber diese Flanke, die er da schlägt, wird ja tatsächlich in den Rückraum von Tim Oberdorf abgelegt, der da auch mit nach vorne gegangen ist. Also jetzt auf beiden Seiten plötzlich alle Spieler mit nach vorne gezogen und diese Ablage wird natürlich dann von Schinter wahnsinnig gut verwertet. Also auch ein schönes Tor, auch wenn du natürlich recht hast, dass dem Ganzen ein Fehler vorausgeht.
Und dass Jastremski diese Flanke vielleicht nicht genau so geplant hat.
Doch, sicher.
Also wenn er die wollte, um halt wirklich einmal komplett die Abwehr von links nach rechts zu schieben, damit man dann wieder in die Mitte legen kann, also dann wirklich Chapeau, dann war das erstklassig. Es ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass er das wollte, als dass halt Bockhorn dieses Ding wollte, aber ich glaube, letztendlich ist das einfach das zweite Mal in dem Spiel, dass halt ein Tor unter anderem deswegen fällt, weil ja halt einem Außenspieler halt eine Flanke komplett abrutscht. Trotzdem muss man da wirklich halt auch nochmal die Magdeburger ansprechen, auch wenn der Ball, könnte man sagen, mehr oder weniger ungefährlich ja ziemlich weit nach außen gespielt wird auf Jastrzemski. In dem Augenblick, wo dieser Ball halt gespielt wird, stehen halt 6 Fortunen näher zum Magdeburger Tor. Also stehen halt 6 Fortunen näher zum Tor. Ja, jetzt habe ich mich hier ein bisschen verhaspelt. Also es ist quasi 6-3. Ja, 6 Fortunen greifen 3 Magdeburger an. Es gibt dann, glaube ich, noch 2 Magdeburger, die diese 6 Fortunen verfolgen. Und weil es dann eben erstmal zu diesem Flanken hin und her kommt, schließen die dann halt auch auf. Aber Fortuna hat trotzdem dann, glaube ich, eine leichte Überzahl oder eine Gleichzahl in so einem Moment halt bei einem, ja, weil man kann wahrscheinlich sogar schon Konter sagen. Und das darf natürlich eigentlich nicht passieren und passt ja wirklich einfach wieder absolut dazu, was wir halt irgendwie bisher in diesem Spiel gesehen haben, was wir bisher von Magdeburg gesehen haben. Und trotzdem komme ich irgendwie nicht ganz umhin, auch der Fortuna da nochmal ein spezielles Kompliment zu machen, weil ich glaube, diese Tore fallen, weil die Fortuna halt auch ein bisschen besser zu sich findet. Weil ich glaube, das Letzte, was ich mir notiert habe, bevor dieses 2-2 fällt, ist, dass endlich mehr Ruhe im Spiel ist.
Achso.
Nee, eben nicht. Ich habe mir halt dann notiert, dass halt irgendwie so ab der 65. Minute, dass es da einfach, dass es halt etwas ruhiger wird. So, ne? Und ich glaube, dass das der Fortuna halt zugutekommt. Ne? Dass man dann halt irgendwie vielleicht ein bisschen weniger hektisch unterwegs ist, ein bisschen kontrollierter halt ist. Und natürlich ist es dann irgendwie auch bei Magdeburg etwas ruhiger, aber die können halt im Endeffekt halt nicht aus ihrer eigenen Haut.
Ja, auch, weil Fortuna da in der Phase, wo es nicht von Riesenchance zu Riesenchance ging, deutlich höher Magdeburg angelaufen hat und die nicht mehr so zur Entfaltung hat kommen lassen. Dann steht es 2-2. Und
Hand aufs Herz. Hättet ihr gedacht, dass es der erste Saisontreffer von Schinter ist? Also ich muss sagen, es hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Ich habe mich sehr überrascht. Ich habe auch gedacht,
das kann ich sagen. Er hat gegen Haching das Tor gemacht, was aberkannt wurde. Und, ja.
Aber da werden noch welche folgen. Der ist momentan in guter Verfassung, der Jung.
Ja, und ich muss auch sagen, es hat mir absolut ganz hervorragend gefallen mit was für eine Art und Weise der halt dieses Tor zur Kenntnis nimmt. Ne? Keine Miene verziehen, Ball aus dem Netz holen, wieder hinstellen. Da wurde nicht gejubelt, da wurde nicht geschrien, gar nichts so, sondern da war halt komplett klar, wir sind hier nicht da, um hier irgendwie doch was Unentschieden mitzunehmen, sondern wir spielen hier auf Sieg, fand ich sehr gut.
Ja, und genau in dieser Geste habe ich dann ja auch das 3-2 erwartet. Ja, also ist in dem Moment, ganz ehrlich, es war eigentlich nur klar, dass die Fortuna halt jetzt das 3-2 macht. Wie oft konnte man das in den letzten Jahren sagen, dass das klar ist? Die machen dann ja auch noch weiter. Es gibt so diese Chance, in der Jastrzemski über den Ball schlägt. Aber dann geht dem 3-2 ein kapitaler Fehler von Magdeburg voraus. Der Spieler kann sich da nicht vom Ball trennen. Zoll ist direkt auf Vermey. Und der macht's eiskalt mit genau dem Selbstbewusstsein, das du halt hast, wenn du einen Lauf hast, schön in die Ecke. 3-2. Und ich habe mich auch fast gewundert, dass die Fortuna da so ausrasten, die Spieler. Ich dachte, natürlich macht ihr das jetzt. Was habt ihr denn gedacht? Klar, schießt ihr das 3-2.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, als Kiel letzte Woche in Führung gegangen ist, da hatte ich, glaube ich, diese Zuversicht. Da habe ich, glaube ich, irgendwie auch zu den Leuten im Stadion um mich rum gesagt, so ja, okay, scheiße, aber Fortuna braucht das. Ne? Wir wissen alle, die kommen jetzt halt wieder. Und dass man es dann da halt nicht geschafft hat, hat mir wiederum alle Zuversicht genommen. Also ich glaube, bis dieses 2-2 fällt, habe ich überhaupt gar nichts mehr erwartet in diesem Spiel, muss ich sagen. Ich habe auch nach dem 2-2 nicht das 3-2 erwartet. Dafür, Dafür war aber auch, glaube ich, diese erste Halbzeit
ja, okay.
so krass, ja, ja. so lethargisch. Also ja. ich habe halt genau wie Tim das auch gemacht hat, in der Halbzeit halt schon mein Hinrundenfazit halt quasi verfasst. Ich habe mein Spielfazit verfasst. Also ich hatte das komplett, hatte ich dann schon mein Spiel quasi für mich erklärt mit, ja, die sind einfach komplett durch. Das ist jetzt halt, ne, am Ende lässt es halt auslaufen. Die letzten beiden Spiele kriegst du es gar nicht mehr auf den Rasen, weil einfach keine Energie und keine Kraft mehr da ist. Ist halt eben so, aber für 45 Minuten war dann halt eben doch irgendwie noch Kraft da und das habe ich halt wirklich nicht kommen sehen. Und so richtig realisiert habe ich das, glaube ich, dann auch erst mit dieser Gefühlsexplosion beim 3:2 von Vincent
Vermeij. Also ich muss da sagen, dass meine Ansicht dann in der 46. Minute schon eine andere war. Allein, dass das Tor gefallen ist, da war mir beim 2:1 klar, hey, das wird irgendwie wieder hier so ein weirdes Ding. Das geht auf gar keinen Fall jetzt 2:1 aus. Das war mir eigentlich direkt in der 46. klar. Und dann kam ja auch dieses wilde Spiel mit den ständigen Chancen. So, ich sag mal, ich hätte jetzt nicht Wetten drauf angenommen, dass sie nach dem 2:2 das 3:2 machen, aber ich war mir sicher, dass noch ein Tor fällt in dem Spiel. So, und warum nicht auf der Düsseldorfer Seite? So.
Ja, ich glaube, ich bin dann halt schon irgendwie immer noch mehr
der Pessimist
in den 35 Jahren Fortuna-Fan sein verfangen, die ich halt bisher in meinem Leben so zugebracht habe, als ich halt irgendwie dann irgendwie im letzten halben Jahr oder in den letzten Wochen halt irgendwie Fortuna-Fan im Empfinden gewesen bin zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, die Fortuna hat einen da ja wirklich eines Besseren belehrt und ja, zeigt halt, dass man wirklich, und das ist wirklich ehrlicherweise unfassbar, dass man das halt sagen muss, dass man halt einfach niemals aufhören darf, an sie zu glauben, weil sie halt immer in der Lage ist, zurückzuschlagen und ja, dann wirklich eben zum x-ten Mal diese Saison einen Rückstand aufholt.
Na Lu, das ist der große Unterschied zum Ausklang der Hinrunde 1988, richtig?
Ja, ich weiß es noch.
Es gab für mich schon noch.
Da wahrscheinlich Lou in Fortuna Bettwäsche geschlafen. Das kann man wahrscheinlich so festhalten. Ja,
das kann sein.
Aber was man ja sagen muss, klar, dass die Fortuna jetzt das 3:2 macht, das war klar. Was ich dann aber halt so ab der 83. Gerade mit der Auswechslung von De Weijs schon, da wurde mir schon so ein bisschen mulmiger, weil ich dachte, ah, das Potenzial, jetzt sich hier noch einen zu fangen, das gibt es natürlich auch noch. Und das sah dann ja auch in den letzten Minuten auch das ein oder andere Mal kritisch aus, auch so mit so nicht unbedingt sinnvollen Foulspielen an der Strafraumkante von einigen der Jungen, die da reingekommen sind. Aber
Wir springen jetzt arg, weil das Spiel muss in dem Moment, in dem De Weijs runtergenommen wird, ja eigentlich schon zu sein. Also es kommt da dieser Konter in der 80. Minute, wo Zollis und Dennis Jastrzemski allein auf weiter Flur sind und Zollis da das Kunststück machen will, um möglicherweise sich danach seines Trikots zu entledigen und vorzeitig in die Winterpause zu gehen oder was weiß ich. Anstelle diesen ganz einfachen Ball quer auf Dennis Jastrzemski zu spielen, überlupft er da den Torhüter und trifft am zweiten Mal an diesem Tag Aluminium. Also dass es dann am Ende nochmal eng wurde, was du ja richtig beschreibst nach den Auswechslungen. Das wäre richtig bitter gewesen.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das Zoll ist gar keine, also natürlich muss er den machen. Oder es muss ein Tor dabei rumkommen, ja. Ich glaube aber, der ist ja Rechtsfuß, der muss den Ball halt entweder mit links auf Jastrzemski spielen, wenn er im Lauf ist, was ein bisschen riskant ist, ja, und Jastrzemski muss den ja auch damit links nehmen, was sein kann. Und eigentlich, der lässt halt den Gegner ins Leere laufen, hat dann halt ja den Schuss aufs Tor. Und dann luft er ihn halt so hoch. Also und in dem Moment, wo er den Ball abbiegt, ja, und ist dann ja auch, läuft ja auch Jastrzemski weiter. Also der macht die Pause ja nicht mit. Ich glaube, da kann er auch gar nicht mehr gut passen, weil dann halt Jastrzemski abseits ist. knapp.
Ja, ist ja nicht so richtig, aber es ist, glaube ich, halt sehr, sehr schwer für ihn zu bewerten. Also ich dachte halt irgendwie auch, je nachdem, welche Wiederholung lief, so, oh gut, dass er nicht abgespielt hat, das wäre halt abseits gewesen. Dann siehst du eine andere Kameraperspektive und siehst, ah okay, es war, glaube ich, nicht abseits. Aber Jastrzemski kann halt eigentlich vorher abbremsen, um sich halt, dieses Risiko von Zolles ins Abseits gestellt zu werden, halt einfach rauszunehmen und dann, um dann halt irgendwie klar anspielbereit zu sein. Von daher weiß ich nicht, ob er da wirklich rüberlegen muss, weil wirklich Jastrzemski, wenn er da ein bisschen vorher abstoppt, ist es, glaube ich, ein klarerer und risikoloserer Pass aufgrund der Abseitsposition. Auch ansonsten, also in dem Moment habe ich mich unfassbar aufgeregt.
Völlig ausgerastet.
Genau. Und war mir dann in dem Augenblick eigentlich auch klar, okay, das geht jetzt auf jeden Fall 3-3 aus. Das ist genau dieses Ding, wo du dann halt hinterher weißt, hier, daran hat es dann am Ende gelegen und dann kannst du in diese Situation all deinen Ärger packen. Aber dass halt ein Spieler mit der Klasse von Zolles sich das da in dem Augenblick zutraut und vielleicht sogar auch zutrauen sollte, mit ein bisschen Abstand würde ich vielleicht sogar das vertreten. Also ich glaube, in der ersten Hälfte der Saison, in der Form, die Zolles halt da hatte, macht er das Ding im Schlaf. Auf jeden Fall. 10 von 10 Mal. Und man muss halt, das tut mir auch ein bisschen leid, das dann jetzt auch mal anzusprechen, wenn er den rüberlegt auf Jastrzemski, sind wir uns da wirklich sicher, dass Jastrzemski den in dieser dynamischen Situation kontrolliert bekommt? Weil es gab halt auch zwei andere Situationen in dem Spiel, wo Jastrzemski einen relativ klaren, offenen Schuss hat, ohne viel, ohne da jetzt wirklich irgendwie krassen Gegnerdruck zu haben, wo er einfach eine Chance hat, wo er halt einfach abschließt und dann den Ball nicht oder halt nicht richtig trifft. Einmal wird da sogar sofort ein Konter draus und so. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob Zolles das in dem Augenblick auf dem Schirm hat, aber wahrscheinlich hat das auf dem Schirm.
Also es gibt Szenarien, wo das Sinn macht, den Ball abzugeben und hätte auch passieren können und es wäre vielleicht die bessere Entscheidung gehabt, aber ich kann das nachvollziehen, so wie es passiert ist. Es muss halt einfach nur dann reingehen und nicht an die Latte. Und das ist, glaube ich, ganz gut, Tim, dass du mich da nochmal eingefangen hast, weil das ist ja genau diese emotionale Phase, wo dann Device rausgeht, mit so einer Muskelverletzung, so sah es jedenfalls in dem Moment aus, und dann halt die mit Simasuzu und King Manu, Spieler aus der zweiten gebracht werden, und dann wird es ja auch nochmal in den Minuten danach kommen ja mehrere Riesen- oder auch Mega-Chancen für Magdeburg, und das ist dann schon ein bisschen weniger fest, diese Führung in dieser Phase dann.
Ja, vor allem direkt nach der Einwechslung. Ne? Da hat Magdeburg halt diese Riesenchance, wo es dann irgendwie erst eine Glanzparade von Kastenmeier gibt. Das ist ja eigentlich schon fast eine 100-prozentige. Es gibt dann nochmal einen Nachschuss, der eigentlich rein muss. Den kriegt aber dann auch Vermey irgendwie geblockt. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, dass ich da fest damit gerechnet habe, dass halt früher oder später halt dieses Tor fallen wird. Weil, dass du dann da halt dass du dann versuchst, dann eben weil dein Device ausfällt, dann irgendwie nochmal zwei Spieler halt irgendwie reinzubringen mit Suso und Manu, die halt jeweils ihren zweiten Profi-Einsatz überhaupt irgendwie haben. Da habe ich halt echt, ich habe wirklich nicht viel Vertrauen gehabt, muss ich sagen. Und es ist dann ja auch irgendwie ziemlich vogelwild. Also ich glaube, gerade Suso hat ja irgendwie noch dieses eine Ding, wo er halt fast einen Elfmeter verschuldet. Ja. War halt in der Situation gegen Ito, der da an ihm vorbeigeht, aber den Ball ja auch eigentlich
schon
halt ausgelegt hat. Der war da halt irgendwie weg. Und vor allen Dingen, selbst wenn Ito da halt noch drankommt, ne, wenn er da noch drankommt, würde, der Ball ist halt schon so weit weg, dass halt eigentlich schon im Anrauschen von Suso klar ist, dass er da halt nicht den Hauch einer Chance irgendwie auf den Ball hat. Und dann räumt er den da mit einer Selbstverständlichkeit halt irgendwie ab 20 Zentimeter vor der Strafraumkante. Also wenn er das auf dem Schirm gehabt hat, dass er, wenn er da einen Foul begeht, dass es da keinen Elfmeter geben wird, dann all meinen Respekt. Aber ich glaube, dass es letztendlich einfach nur Glück gewesen ist.
Ist es. Aber mit viel Glück und letztlich wegen der krassen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, finde ich, kann man auch sagen, dass das ein durchaus verdienter Sieg war am Ende.
Jo, ich möchte kurz noch die Bank vorlesen von den Spielern, die nicht eingewechselt wurden. Das ist Karol Nimczycki, den Torwart, Simo Fünger und Daniel Ginczek. Natürlich. Ja. Also die komplette zweite Mannschaft, die gespielt hat, und Daniel Ginczek, der nicht gespielt hat. Aber gut, es gab vielleicht auch nicht die Gelegenheit, ihn zu bringen, weil warum hätte man da vorne rum was ändern sollen? Aber ob das was gebracht hätte.
Ja. Ja, und trotzdem nochmal einen kleinen Chapeau, dass man es halt wirklich dann am Ende verteidigt bekommt mit dieser, ja, mit dieser Innenverteidigung, ne? Dass du dann da halt Jamie Siebert stehen hast, 21 Jahre alt, der einfach dann klar der Abwehrchef in dieser Situation ist, der auch abgesehen von seinem Fehler vor dem 2:0 gerade in der zweiten Halbzeit wieder ein Bombenspiel gemacht hat und einfach überhaupt gar nicht mehr wegzudenken ist. Das nehmen wir komplett selbstverständlich hin. Ich glaube, der hat alle 17 Spiele gemacht in dieser Saison. Ja, eine unglaublich feste Größe einfach, und der hat dann da, ne, als gebürtiger Düsseldorfer dann noch mit Suso einen 18-Jährigen neben sich stehen aus der eigenen Jugend, mit Manu noch einen 20-Jährigen neben sich stehen aus der eigenen Jugend. Oder ich weiß gar nicht, zumindest aus Düsseldorf oder aus dem Raum mehr oder weniger. Stimmt, der ist erst im, Alter, der ist wirklich einfach erst im Sommer, diesen Sommer vom MSV Düsseldorf gekommen. Okay, das hatte ich auch nicht so ganz auf dem Schirm. Aber auch der ist halt irgendwie erst 20 und den hat man halt irgendwie über die Regionalliga jetzt irgendwie in den Profikader bekommen. Beide halt, wie gesagt, mit ihrem zweiten Spiel und werden dann davon von Jamie Siebert irgendwie angeleitet und kriegen das halt irgendwie dann noch über die Zeit gerettet. Und auch Daniel Bunk bekommt halt seinen ersten Einsatz seit September 2022 in der zweiten Liga. Auch für ihn ist es der zweite Einsatz in der zweiten Bundesliga. Und du schaffst es halt. So. Und das ist halt einfach unglaublich. Also die Mannschaft, ich glaube, letztendlich werden die ja mittlerweile an sich noch mehr glauben, als wir es halt tun. Noch mehr als Jan es halt irgendwie mit dieser Selbstsicherheit tut, wenn Fortuna halt kurz nach der Pause den Anschlusstreffer erzielt, auch wenn man vorher mehr oder weniger nicht einmal über die Mittellinie gekommen ist.
Trotzdem haben sie die Pause, die jetzt kommt, redlich verdient, allein weil man die ein oder andere Verletzung auskurieren muss. Und wir werden sehen, was dann im Januar auf uns wartet. Aber Tim.
Ja, also ich möchte am Ende dieser Hinrunde noch so ein paar Einordnungen. Nachdem man mal wieder dreifach getroffen hat, muss man tatsächlich Vincent Vermey nochmal hervorheben, der einfach wieder für zwei der Tore zuständig war. Damit jetzt auf dem zweiten Platz der Torjägerliste in der zweiten Bundesliga steht und der Spieler in der zweiten Bundesliga ist, der am wenigsten Minuten auf dem Platz stehen muss, um wieder zu treffen. Also ohne Vincent Vermey keine Ahnung, wo man in dieser Hinrunde gelandet wäre, weil dass er neben dem Toreschießen vorher sich auch, sag ich mal, für viele Vorlagen und für den Spielstil der Fortuna verantwortlich gefühlt hat und ein wichtiger Faktor war. Das haben wir schon mehrfach in den letzten Wochen betont. Also nochmal ein großes Lob an Vincent Vermey.
Und vielleicht ist das ja auch der Teaser für die Hinrunden-Rückschau, die wir ja noch aufnehmen werden, weil da wird Folgendes passieren. Wir werden wie fantastisch diese Mannschaft ist, wie sie uns unterhalten hat, auch mal zur Verzweiflung getrieben hat, das werden wir da ja sehr anschaulich nochmal machen, auch wenn Tim noch was sagen möchte.
Ja, weil das Zweite, auch wenn wir darauf nochmal kommen werden, ist auch ein Teaser auf die Hinrunden-Rückschau. Man hat drei Tore gemacht und irgendwie ist man dieses Spektakel ja schon gewohnt. Unsere Tweets zeugen davon. Aber trotz allem komme ich nicht drüber hinweg, dass man damit dreimal so viele Tore wieder am Samstag geschossen hat, wie insgesamt gegen die fünf Konkurrenten, die auf den Plätzen 6, 5, 3, 2 und 1 stehen in den direkten Duellen, wo man insgesamt gegen all diese fünf Mannschaften nur gegen Paderborn ein Tor geschossen hat.
Auch das Thema der Hinrunden-Rückschau sein. Ja. Und das werden wir einordnen. Wir werden die Mannschaft loben. Wir werden Klaus Allers vor den Bus werfen. Und
vielleicht noch das ein oder andere dazu. Also hört rein.
Aber auch nur vor den von Jens Langenecke geparkten Bus.
Ja, genau. Also ich kann halt auch schon mal, sagen, man kann diese Statistik eigentlich sogar erweitern, dann finde ich es eigentlich fast noch frappierender. Du hast halt nur 4 Tore geschossen gegen die ersten 8 Mannschaften. So, also auch die Statistik müssen wir uns auf jeden Fall irgendwie nochmal genauer zu Gemüte führen, irgendwie im Winter. Aber das ist schon krass. Und ich meine, das liegt natürlich zum einen auch ein bisschen daran, dass wir uns wahrscheinlich ja mindestens noch bis zum 34. Spieltag fragen werden, was wäre gewesen, wenn Daniel Thun Vincent Vermey beim HSV hätte starten lassen. Was wäre vielleicht sogar gewesen, wenn er ihm noch früher vertraut hätte gegen St. Pauli? Das sind natürlich irgendwie alles Fragen, die wir uns eher in dieser Folge dann stellen müssen, aber es brennt einem trotzdem irgendwie unter den Fingernägeln. Und mir brennt ehrlicherweise auch unter den Fingernägeln, nochmal kurz über Taka Uchino zu sprechen. Wollen wir das, und wie es halt mit ihm irgendwie weitergeht, wollen wir das jetzt noch kurz machen oder wollen wir das dann wirklich in der
Hinrundenabschlussfolge machen? Genau, das machen wir, wenn in der Hinrundenabschlussfolge, zu der ich zum 5. Mal ansetze, um dahin zu leiten, um dann hier so ein Schleifchen drin zu machen. Die Schleifchen, die ihr um eure Weihnachtsgeschenke macht oder um was auch immer ihr feiern möchtet oder auch nicht. Alles, was unter den Fingernägeln brennt.
Brennt da jetzt noch eine Weile.
köchelt vor sich hin. Also feiert mit, oder wenn ihr auch nicht feiert, dann denkt wohlig an die Fortuna. Und entspannt euch, ruht euch aus. Habt gute, entspannte Tage. Bis dann die Hinrundenrückschau, wo es brennt. Positiv wie negativ in euren Podcatchern und bei Spotify oder sonst wo zu finden ist.
Macht's gut, schöne
Macht's gut.
Feiertage.
Und tschüss.
Ciao, ciao.